Die neue Ordnung hat zahlreiche Bezeichnungen erhalten, von der Demokratisierung der Finanzen bis zur Finanzialisierung des Alltagslebens. Außerhalb der Vereinigten Staaten wird sie als Neoliberalismus bezeichnet. Ideologisch bedeutet das, dass nicht nur der Markt, sondern der Kapitalismus an sich, ich muss erneut daran erinnern, dass dies zwei verschiedene Dinge sind, zum Organisationsprinzip für fast das ganze Leben werden. Jeder Mensch muss sich heute als kleine Kapitalgesellschaft betrachten, deren Leben von der Beziehung zwischen Investor und Manager bestimmt wird. Zwischen dem mathematisch denkenden Bankier, der kühl seine Ertragschancen berechnet, und dem verschuldeten Krieger, der jedes persönliche Ehrgefühl verloren hat und zu einer skrupellosen Ertragsmaschine herabgesunken ist. In dieser Welt kann das Begleichen der Schulden gleichbedeutend mit Sittlichkeit werden, und sei es auch nur, weil so viele Leute ihre Schulden nicht zurückzahlen. So ist es in den Vereinigten Staaten in vielen Geschäftsbeziehungen mittlerweile üblich, dass Großunternehmen und sogar kleine Betriebe angesichts von Schulden untätig bleiben und nur beobachten, was geschieht, wenn sie einfach nicht zahlen und ihren Verpflichtungen nur nachkommen, wenn sie Zahlungsaufforderungen, Mahnungen oder Drohbriefe von einem Rechtsanwalt erhalten. Mit anderen Worten, das Prinzip der Ehre hat auf dem Markt fast jede Gültigkeit verloren. Dies könnte der Grund sein, warum die Schulden eine religiöse Qualität erhalten. Genau genommen könnte man von einer zweigeteilten Theologie sprechen, einer für die Gläubiger und einer für die Schuldner. Es ist kein Zufall, dass die neue Phase des amerikanischen Schuldenimperialismus auch von einem Aufstieg der religiösen Rechten begleitet ist, die im Widerspruch zu fast allen früheren Grundsätzen der christlichen Theologie die Lehre von der angebotsseitigen Wirtschaftspolitik begeistert begrüßt. Es ist im Sinn der Bibel, nationalen Wohlstand zu erzeugen, indem man Geld erzeugt und den Reichen gibt. Der vielleicht anspruchsvollste Verfechter dieses neuen Glaubensbekenntnisses war George Gilder, dessen Buch Wealth and Poverty, Deutsch Reichtum und Armut, im Jahr 1981, das heißt in der Frühphase der Entwicklung, die als Reagan-Revolution bekannt geworden ist, ein Bestseller wurde. Gilders These: Wer glaube, Geld könnte nicht einfach erzeugt werden, der nehme eine altmodische und gottlose materialistische Position ein, die außer Acht lasse, dass Gott aus nichts etwas erschaffen könne und dem Menschen die schöpferische Fähigkeit geschenkt habe, die ihn gleichfalls in die Lage versetze, aus nichts etwas zu schaffen. Investoren könnten tatsächlich aus nichts etwas Wertvolles schaffen, sofern sie sich auf das Wagnis einließen, an die Kreativität anderer Menschen zu glauben. Die Nachahmung der göttlichen Fähigkeit zur Schöpfung ex nihilo sei keine menschliche Hybris, erklärte Gilder. Tatsächlich habe Gott beabsichtigt, dass der Mensch ihn nachahme. Die Schöpfung von Geld sei ein Geschenk, ein Segen, eine Gnade gewesen, sie sei ein Versprechen, das aber auch dann, wenn die Anleihen ständig verlängert würden, nicht eingelöst werden könne, weil ihr Wert durch den Glauben real werde. Hier haben wir wieder den Grundsatz: In God we trust. Ökonomen, die selbst nicht an die Zukunft des Kapitalismus glauben, lassen die Dynamik von Zerfall und Glauben außer Acht, die großen Einfluss auf diese Zukunft haben wird. Ökonomen, die der Religion misstrauen, werden nie verstehen, wie die Religiosität den Fortschritt vorantreibt. Der Zufall ist die Grundlage des Wandels und das Werkzeug des Göttlichen. Solche Ergüsse inspirierten Prediger wie Pat Robertson, der verkündigte, die Angebotspolitik sei die erste wirklich göttliche Theorie der Gelderzeugung. Wer keine Möglichkeit hat, einfach Geld zu erzeugen, bekommt eine andere theologische Botschaft zu hören. Die Schulden sind das Übergewicht unserer Tage, erklärt Margaret Atwood, die sich Gedanken darüber gemacht hat, dass die Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsbetriebe in ihrer Heimatstadt Toronto in den Werbeanzeigen nicht mehr mit dem schleichenden Schrecken sexueller Unattraktivität konfrontiert werden. Stattdessen erhalten sie Ratschläge, wie man sich vor der sehr viel unmittelbareren Bedrohung durch den Repo Man, eine Art Schuldeneintreiber in der gleichnamigen Filmkomödie, befreien kann. Im Fernsehen gibt es sogar Schuldenshows, die nur allzu vertraut nach Erweckungsbewegung klingen. Dort gibt es Berichte über Anfälle von Kaufrausch, bei denen die Leute nicht wissen, was über sie gekommen ist und alles hinter einem Schleier liegt, mit tränenreichen Bekenntnissen derer, die sich schlaflos in den bodenlosen Sumpf hoffnungsloser Verschuldung gestürzt und sich im Endergebnis ins Lügen, Betrügen, Stehlen und Verschieben fauler Schecks von einem Konto aufs andere verlegt haben. Es gibt Aussagen von Familien und Geliebten, deren Leben durch das schädliche Verhalten des Schuldners zerstört worden ist. Es gibt mitfühlende, aber strenge Ermahnungen von Seiten des Moderators, der hier die Rolle des Priesters oder Erweckungspredigers spielt. Es gibt den Moment des aufscheinenden Lichts am Ende des Tunnels, gefolgt von Reue und dem Versprechen, es nie wieder zu tun. Es gibt eine auferlegte Buße. Schnippschnapp macht die Schere beim Zerschneiden der Kreditkarten, die eine strikte Konsumenthaltungskur nach sich zieht, und schließlich, wenn alles gut geht, werden die Schulden abbezahlt, die Sünden vergeben, Absolution erteilt und ein neuer Tag bricht an, da der Mensch sich des Morgens trauriger, aber solvent erhebt. Auf dieser Seite ist die Risikobereitschaft keineswegs Ausdruck der göttlichen Gnade, ganz im Gegenteil. Für die Armen gelten stets andere Regeln. Was Edward beschreibt, ist in gewissem Sinn das genaue Gegenteil von dem, was Martin Luther King in seiner Rede »I have a dream« prophezeite. In der Nachkriegszeit ging es um die Tilgung der Schulden der Nation bei ihren einfachen Bürgern und um die Läuterung derer, die falsche Versprechungen gemacht hatten. Heute wird von den einfachen Bürgern verlangt, sich als Sünder zu betrachten und eine rein individuelle Läuterung anzustreben, wenn sie überhaupt ein Recht auf sittliche Beziehungen zu anderen Menschen haben wollen. Gleichzeitig haben wir es hier mit einer Täuschung zu tun. All diese moralischen Dramen beruhen auf der Annahme, persönliche Schulden seien letzten Endes auf maßlose Eigensucht zurückzuführen, das heißt auf eine Sünde gegen die Menschen, die man liebt. Muss sich der Sünder auf asketische Selbstverleugnung besinnen? Dabei wird die Tatsache unter den Teppich gekehrt, dass heute jeder verschuldet ist. Die Schulden der amerikanischen Haushalte werden auf durchschnittlich 130% ihres Einkommens geschätzt. Und dass nur ein sehr geringer Teil dieser Schulden angehäuft wurde, um Wetten auf Pferde zu platzieren oder überflüssigen Firlefanz zu kaufen. Sofern die Schulden für das aufgenommen wurden, was die Volkswirtschaftler gerne als Ermessensausgaben bezeichnen, wurde das Geld vor allem für die Kinder gebraucht, mit Freunden geteilt oder anderweitig in zwischenmenschliche Beziehungen investiert, die auf etwas anderem als materiellen Berechnungen beruhen. Man muss sich verschulden, um ein Leben führen zu können, das nicht auf das bloße Überleben beschränkt ist.